Willkommen zurück zu Zaster und Zinsen, der Podcast. Heute sprechen wir über eine der größten Mythen der Immobilienwelt. Finanzierung ohne Eigenkapital. Ist das überhaupt möglich? Für wen? Und vor allem, ist das eine gute Idee? Oder eher eine Abkürzung direkt in die Schuldenfalle? Wie immer, heute mit mir im Studio Nicole, Kevin und Sören.
Hallo.
Hello. Moin. Zusammen.
Bevor wir loslegen. Es tut mir so leid.
Ja, nix. Okay,
mein Termin ist um 2.
Alles klar.
Das wird nix, ich würde den absagen.
Seid ihr irgendwie alle, habt ihr einen Sonnenstich oder was?
Nein. Ja.
Aber bevor wir loslegen. Ist gar keine Sonne, hier ist nur warm.
Komm jetzt, also
Kevin hat auf jeden Fall keinen Sonnenstich, so bleich wie er ist.
Ja, die Baguette-Stangen müssen noch, na egal. So, komm, hau rein jetzt da.
Bevor wir loslegen, Nicole, du hast heute den Fail der Woche, der fast schon typisch ist, wenn es um das Thema geht.
Ja, es ist total traurig. Ich habe letzte Woche einen Kontakt bekommen, eine Empfehlung bekommen von ganz, ganz lieben Interessenten. Nette Familie mittleren Alters mit Kind, ganz in der Nähe von hier, hat leider eine Kündigung vom Vermieter bekommen aufgrund von Eigenbedarf und die haben jetzt sage und schreibe 9 Monate Zeit aufgrund dessen, dass sie dort schon so lange zur Miete gewohnt haben, um ein neues Zuhause zu finden. Auf jeden Fall hat der Mietzins oder der Mietpreisspiegel sich die letzten Jahre natürlich auch nach oben bewegt, genauso wie sich irgendwie alles nach oben bewegt im Moment in dieser Welt. Und die zwei haben sich gedacht, naja, bevor wir Miete zahlen, können wir natürlich auch gucken, was wir an Eigenheim finden. Gesagt, getan, Eigenheim gefunden, beziehungsweise das passende Objekt fürs zukünftige Eigenheim. Und Makler war von einer Bankinstitution mit dem roten S. Und er hat gesagt, naja, wenn Sie möchten, können Sie natürlich sehr, sehr gerne zu meinem Kollegen, der guckt sich die Finanzierung an, etc. pp. Ja, die zwei sind dann zur Bank getigert. Der Mann hat sich extra einen Tag freigenommen, um einen Banktermin wahrzunehmen. Und der Banktermin hat sage und schreibe 20 Minuten gedauert, inklusive Wartezeit und Kaffeekochen. Und danach waren die zwei total frustriert. Die Kunden riefen mich dann an, beziehungsweise die Kundin rief mich dann an, war völlig, ja, traurig, entsetzt und sagt mir, Frau Winkelmann, wir brauchen gar nicht mehr miteinander sprechen, weil der Banker hat gesagt, wir können mit dem, was wir verdienen und mit dem, was wir an Eigenkapital haben, nichts finanzieren. Habe ich gesagt, okay, kann ich mir nicht wirklich vorstellen, weil wir haben Banken, die finanzieren auch ohne Eigenkapital. Okay, da ist der Zinssatz dann vielleicht ein bisschen höher. Aber es war ein bisschen Eigenkapital vorhanden, trotzdem nicht machbar. So war die Immobilie auch weg. Ende vom Lied wäre gewesen, wären wir früher zusammengekommen und wir hätten ein Finanzierungszertifikat rausgeben können, hätten geprüft, ob das alles passt. Wären die Kunden wahrscheinlich jetzt glücklich und zufrieden und wüssten, sie können trotz dessen, was der Banker denen erzählt hat, finanzieren.
Aber es ist schon dramatisch, dass ein so eine Aussage von einem Banker dem Pärchen so den Stecker gezogen hat. Und hätten die vorher gewusst, was wir imstande sind zu leisten, auch ohne das Eigenkapital oder genau das, was der Banker eben sagte, was fehlt. Das ist einfach richtig bitter. Und oft ist es ja so, dass die Banken gar nicht erst mit den Kunden sprechen, weil diese Eintrittskarte Eigenkapital fehlt.
Das ist ein Mythos.
Total.
Und das muss irgendwo nach draußen, weil, und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, die Kunden glauben aufgrund der Aussage des Bankers, die sind nicht für 50.000 Euro gut. Doch, die sind gut. Die sind auch gut für 250.000. Aber die trauen uns nicht, weil der Banker hat gesagt, es geht nicht.
Wenn die Aussage kommt, ja, wir waren quasi 20 Minuten da, inklusive Wartezeit und Kaffee kochen. Das heißt, wenn wir mal ganz ehrlich sind, hat die Beratungszeit, also Entschuldigung an den Banker, der das geleistet hat, da reden wir nicht über Beratungszeit, da reden wir über maximal Anwesenheit, aber auch eher passive.
Abfertigen würde ich es nennen.
Schön. Na, nicht mal. Abfertigen heißt ja, dass es am Ende auch ein Ergebnis gibt. Das ist ja kein Ergebnis, das ist ja nichts.
Also, ja, das Ergebnis war für den Banker, die sind noch nicht mal für irgendwas gut. Ja, und das finde ich so traurig.
Ja, aber das ist ja auch dieses Thema, wie nehme ich mir Zeit? Also wir reden wahrscheinlich, wenn die 20 Minuten da waren, noch gewartet haben, sagen wir mal 10 Minuten, Kaffee kochen, wahrscheinlich nochmal so circa 2 bis 3 Minuten. Da reden wir maximal über 5 bis 7 Minuten, die sich jemand Zeit genommen hat. Nicht mal ja mit einem Plan dahinter, nicht mal mit irgendwie einer Perspektive zu geben, sondern einfach das, was sie sich vorstellen, geht nicht, da vorne ist die Tür, auf Wiedersehen. Und ich habe das auch immer wieder, dass Kunden genau dieses Erlebnis haben, gerade gerne bei der Hausbank. Da sitzt dann halt, auch da, sorry für, aber in vielen Fällen ist es ja so, da sitzt der frustrierte Banker, der nicht zufrieden ist mit seinem Job und der es dann aber einem Kunden auslässt, der mit einem Traum kommt und der sich wünscht, diesen irgendwie umsetzen zu können, der mit ganz wenig Wissen ja auch letztlich da ist und der wird nicht an die Hand genommen und denkt an der Stelle, naja, dann geht's halt nicht und dann wird's halt nicht funktionieren. Ich kann euch nur den einen Tipp geben. Gebt nicht einfach auf. Nur weil eine Bank euch gesagt hat, ihr seid nicht gut genug dafür und es geht nicht, so einfach kann man das Ganze nicht darstellen. Ich habe so viele Menschen erlebt, die genau mit dieser Einstellung bei mir saßen, mit denen ich darüber gesprochen habe und wo wir genau das Gleiche, genau den gleichen Fall mit der gleichen Situation nur bei einer anderen Bank umgesetzt haben. Es geht in ganz vielen Fällen. Und selbst wenn es gerade nicht geht, wir nehmen uns wirklich Zeit, wir bauen einen Plan auf und wir gucken, wie kann es denn in Zukunft dahin gehen. Und genau heute geht's halt um vielleicht den größten Mythos überhaupt, der immer noch gern so weitergetragen wird, ohne Eigenkapital, keine Finanzierung. Und damit, ja, räumen wir jetzt heute mal ein bisschen auf.
Was heißt denn eigentlich Finanzierung ohne Eigenkapital?
Also der Kaufpreis, wir machen mal das Beispiel, 400.000 Euro, würde also zu 100% finanziert. Und oft oder immer kommen auch Kaufnebenkosten dazu. Und diese Kaufnebenkosten sorgen dafür, dass diese Finanzierung nicht bei 400.000 liegt, sondern vielleicht so circa bei 450.000 Euro. Und wenn man also ohne Eigenkapital an die Sache rangeht, hat man die volle Summe zu finanzieren. Hätte man Eigenkapital, könnte man die Finanzierungssumme drücken, und zwar nach unten drücken, sodass, obwohl die Hütte 400.000 Euro kostet, plus Nebenkosten 450, kann man zum Beispiel sagen, pass auf, ich nutze Eigenkapital 100.000 Euro und lande dann bei 350.000 Euro Finanzierungssumme. Das ist erstmal so das Spielchen, was Eigenkapital überhaupt bedeutet. Also einfach das Guthaben, was ich habe, auf der hohen Kante, auf dem Sparkonto oder sonst wo, dass ich das in meine Finanzierung mit einbringe.
Und man muss dann noch so ein bisschen unterscheiden, weil die Unterscheidung machen tatsächlich wieder unterschiedliche Banken auch immer. Es gibt halt Banken, die sagen, für uns ist eine Finanzierung ohne Eigenkapital, wenn schon halt die Kaufnebenkosten, die von Kevin gerade beschrieben wurden, also in unserem Beispiel die 50.000 Euro, die werden zwar aus Eigenkapital, also aus Gesparten bezahlt, aber es werden trotzdem die vollen 400.000 finanziert. Das ist für manche Banken schon eine Finanzierung ohne Eigenkapital, weil die sagen, wir möchten darüber hinaus immer noch mal zusätzlich Geld haben, was angespart wurde. Für andere ist Finanzierung ohne Eigenkapital wirklich das komplett alle Kosten, kein Eigenkapital eingesetzt und das muss alles finanziert werden.
Genau. Und vielleicht, um mal mit Begrifflichkeiten zu arbeiten, oft hört man diese 100% Finanzierung. 100% Finanzierung heißt in unserem Beispiel, die 400.000 Euro Kaufpreis werden getragen und die Nebenkosten werden aus dem Eigenkapital getragen. Sollten aber die Nebenkosten auch nicht aus dem Eigenkapital getragen werden, reden wir von einer über 100% Finanzierung, 110-120% Finanzierung. Und das sorgt dafür, dass das Risiko für die Bank natürlich steigt, sollte der Wert der Immobilie also bei 400.000 auch liegen und der Kunde kommt der Ratenzahlung nicht nach, um das Haus nachher verwerten zu können. Im Zweifel bleibt er also auf mehr Euros sitzen, als dass das Haus eigentlich einbringt.
Und für wen ist dann so eine Finanzierung ohne Eigenkapital möglich?
Naja, also Banken wollen natürlich immer irgendwo ein Stück weit Sicherheit haben, ne? Am liebsten, wir geben 500.000 Kredit und 500.000 liegen auf dem Sparbuch, wo du nicht rangehen kannst, lieber Kunde, sondern die verpfändbar abgetreten werden an die Bank. Nein, Scherz beiseite. Also es wird immer risikoärmer, aber wenn natürlich eine Sicherheit da ist, wie ein stabiles Einkommen, eine gute Schufa-Auskunft, damit, das ist eigentlich schon Gold wert für jede Bank. Wenn du natürlich hingehst als Kunde und bei Mediamarkt oder wo auch immer, ich will es jetzt hier gar nicht groß nennen, Dinge kaufst, die du dir eigentlich in dem Moment gar nicht leisten kannst und deswegen kaufst du sie auf Raten, machst du dir deine Schufa kaputt. Das wissen aber ganz, ganz viele nicht. So, und wie gesagt, mit einer guten Bonität hast du da schon gute Chancen.
Und das gilt für alle Punkte, wenn ich halt das Thema Eigenkapital nicht liefern kann, muss ich es irgendwo anders halt mit wieder reinholen. Also ich versuche so den Kunden auch mal zu erklären, ne? Ich habe einen Punkt, den die Bank jetzt nicht unbedingt super findet, kein Eigenkapital. Dann habe ich vielleicht aber dafür ein besonders hohes Einkommen. Ich bin in einem sehr sicheren, in einer sicheren Branche. Ich habe ein super sicheres Einkommen. Ich habe eine Immobilie, die einen hohen Wert hat. Ich bin vielleicht auch noch sehr jung als Kunde, bin gerade eben erst aus dem Studium rausgekommen, habe jetzt erst gerade den ersten Job, also wo man auch als Bank dann sagt, das ist nachvollziehbar, dass ich jetzt noch nicht mit 200.000 Euro Eigenkapital davor stellig werden kann. Also das sind alles so Punkte, wo man es dann so ein bisschen mit ausgleichen kann und wo es dann für den einen oder anderen halt durchaus auch möglich ist.
Gibt es denn dann irgendwie besondere Risiken oder Fallstricke bei der ganzen Sache?
Na, was halt im Grunde genommen heißt ja, wenn ich kein Eigenkapital mit einbringe, wir gehen nochmal gerne auf den Fall von Kevin, ne? Wir haben 400.000 Euro Kaufpreis, ohne Eigenkapital bedeutet es 450.000. Heißt ja im ersten Steps schon mal, dass wir auf jeden Fall eine deutlich höhere Kreditsumme haben. Höhere Kreditsumme bedeutet natürlich auch, dass die Rate schon mal schlechter ist. Schlechtere Rate, also in dem Fall höhere Rate, ne, bedeutet einfach, die Belastung ist schon mal größer. Das heißt, das Risiko ist natürlich allein dadurch schon irgendwo mehr gegeben, dass mich so eine Rate, die ich dann habe, dass die mich tatsächlich auch in Schwierigkeiten bringen kann, weil sie natürlich in einer ganz anderen Höhe ist, als wenn ich das Eigenkapital mit reinbringe. Auch der Zinssatz, den ich bekomme, der gibt sich tatsächlich, also viele sind, das ist immer ganz süß, ich habe ganz viele Kunden, die sagen immer, ja, also ich verdiene total super, kriege ich denn dann einen besseren Zins? Nein, das ist, also es kann sein, dass durch höheres Einkommen mal vielleicht noch eine andere Bank in Frage kommt. Ja, und dadurch kann es manchmal durch Zufall sein, dass du deswegen vielleicht nochmal einen besseren Zins auch bekommen kannst, weil die Bank in Frage kommt. Aber es ist jetzt nicht so, höheres Einkommen verändert nicht den Zinssatz, sondern das, was den Zinssatz konkret beeinflusst, ist wirklich halt das Thema Eigenkapital. Bedeutet umgekehrt, ich habe kein Eigenkapital, habe ich auch schlechtere Zinsen. Passt dann auch wieder zusammen mit der höheren Rate, weil auch da ist es halt so, höherer Zinssatz, höhere Kreditsumme, sorgt halt alles wieder dafür, dass einfach meine monatliche Belastung auch höher ist. Und im Zweifel läuft dann vielleicht auch eine Finanzierung länger, weil jeder Kunde, der sich mit dem Thema beschäftigt, hat für sich relativ klar auch, wie viel möchte ich maximal zahlen und hätte vielleicht eine deutlich kürzere Laufzeit, wenn es Eigenkapital mit dabei wäre. So höherer Zinssatz, höhere Kreditsumme, dauert natürlich auch die Finanzierung einfach wiederum ein bisschen länger. Und das sind alles so Punkte, die natürlich ja ein gewisses Risiko auch sein können.
Wenn man jetzt aber kein Eigenkapital hat, wann kann es denn dann trotzdem sinnvoll sein?
Es gibt natürlich auch Investoren, die kaufen, die sagen, wir wollen an unsere Liquidität nicht dran. Wir finanzieren voll, was auch in der Art und Weise steuerlich für den einen oder anderen Investor Sinn macht. Oder aber auch für einen Kapitalanleger, der sagt, ich möchte gerne ein, zwei Eigentumswohnungen kaufen, vermiete die, um später irgendwann mal meine Rente aufzufrischen. Der möchte auch nicht unbedingt an sein Eigenkapital ran, weil er da auch steuerlich das ein oder andere gültig machen kann. Der Eigenheimer möchte eigentlich so schnell wie möglich fertig sein, weil er sagt, ich habe keine Lust, so viel Zinsen, so viel Jahre zu zahlen. Deswegen, es ist immer situationsabhängig und Naja, wenn der Kaufpreis zum Beispiel, das noch als letztes Beispiel dazu, der Kaufpreis deutlich unter Wert ist, der durch die Bank ermittelt wird, dann macht es da natürlich auch Sinn, kein Eigenkapital einzusetzen.
Oder aber zum Beispiel vor einigen Jahren waren die Zinsen ja brutal im Keller und man hat für sehr, sehr wenig Zinskosten eine Immobilie finanzieren können. Warum soll ich denn mein Guthaben mit reinbringen, was vielleicht noch gut verzinst ist? Das ist ja, es wäre total unwirtschaftlich, dann viel Eigenkapital mit in die Finanzierung reinzubringen.
Ich meinte ja vorhin auch, ne, wenn du hast jetzt Kunden, vielleicht die sind gerade eben aus dem Studium rausgekommen, die haben jetzt erst den ersten Job, die haben einfach noch nicht das Eigenkapital. So, vielleicht ist auch gerade noch zusätzlich noch Nachwuchs gekommen, das heißt, es ist auch gerade nur einer am Arbeiten, aber das ist auch eine absehbare Situation, wo du weißt, ab nächstem Jahr wird sich die Einkommenssituation wieder verbessern und das kann also ein Punkt sein, wo man dann auch sagt, ja, es ist vielleicht jetzt nicht optimal, dass wir die Finanzierung ohne Eigenkapital machen, aber in der aktuellen Lebenslage passt es halt trotzdem genau aus den Gründen. Und man muss ja auch mal ehrlich sein, die Alternative ist, dass ich als Kunde sage, naja, dann warte ich jetzt halt vielleicht noch, wenn ich in 15 Jahren dann entsprechend es geschafft habe, das Eigenkapital zusammenzusparen. Die Immobilie wird halt nur nicht so lange warten. Das ist halt einfach, ne? Und da muss man ja auch gucken, was habe ich gerade für eine Immobilie, in was für einer Situation bin ich, wie entwickelt sich die Situation in den nächsten Jahren, das muss man halt alles mit berücksichtigen. Und deswegen finde ich gerade bei jüngeren Kunden, die jetzt diesen Schritt machen wollen, da dann einfach auch zu schauen, was zahle ich aktuell als Miete, was würde ich dann im Eigentum zahlen. Und dann kann natürlich auch eine Finanzierung auch mal ohne Eigenkapital auch Sinn ergeben.
Was sind denn dann weitere Möglichkeiten für Eigenkapital?
Das Klassische ist ja das, was wir so ein bisschen beschrieben haben. Ich habe das Geld auf dem Konto, ich habe das Geld auf dem Sparbuch, vielleicht habe ich das Geld zu Hause. Auch ja, das gibt es ja leider. Es gibt immer noch genug Menschen in Deutschland, die mit Bargeld unterwegs sind und gefühlt das alles zu Hause zur Seite legen. Darüber hinaus kann natürlich so ein... Nee, ich glaube eher irgendwo in so eine Gemüsedose irgendwo mit reingepackt.
Oder hier diese Klospülung in so einem Jutebeutel da reingepfeffert und gut. Ist doch in Filmen immer.
Ja, stimmt. Drogen sind da meistens drin.
Ach, Drogen.
Also ich hatte einen Kunden, der hat es in der Wand eingemauert.
Das ist auf jeden Fall mit Aufwand verbunden.
Das wäre mir ein bisschen aufwendig, ja.
Musst du immer Schlitze kloppen, wenn du Fofi brauchst.
Den eigenen eingemauerten Geldautomaten, herrlich.
Ja. Also neben den ganzen Sachen, die wir jetzt natürlich irgendwo mit hatten, das ist ja dann Bargeld, Geld, was irgendwo auf dem Konto, wo auch immer halt ist, haben wir noch zusätzlich natürlich genauso auch die Möglichkeit, du hast zum Beispiel, deine Eltern haben eine Immobilie, die kannst du als Zusatzsicherheit nutzen. Das kann wird von einigen Banken auch anerkannt, dass du das mit reinnimmst, dass das als Ersatz dann für Eigenkapital auch gelten kann. Wenn du eine Lebensversicherung hast oder eine Rentenversicherung, die schon länger bespart wird, die sind teilweise, dass du das als Möglichkeit auch hast, um da wieder einen Ersatz entsprechend zu haben. Auch das kann eine Option sein. Auch einen Bausparvertrag vielleicht, der schon länger angespart ist, der da irgendwo liegt, auch das ist wieder eine Möglichkeit. Also es gibt auf jeden Fall mehr als nur das ganz klassische Eigenkapital. Und das muss man sich auch wieder sehr im Detail anschauen. Was habe ich da? Was sind für Möglichkeiten da? Welche Bank erkennt das wieder? Da sind wir wieder in der letzten Folge mit den 1500 Banken, Brüssel, Schwein und Tijan, die unterwegs sind. Und da muss man genau gucken, welche Bank nimmt denn auch was, was habe ich für Möglichkeiten und wo kann ich dann auch vielleicht, dass ich jetzt ausgleiche, dass ich jetzt nicht unbedingt die Bank aufreißen möchte, ist auch schön, die Wand aufreißen möchte, um dann das Geld rauszuholen, um es in der Bank dann hinzubringen, in die Bank hinzubringen.
Ja, aber da müssen wir auch aufpassen, mehr wie 9.999 Euro dürfen wir nicht auf einmal einzahlen. Rebecca, hast du eine Idee, warum?
Absolut keine.
Jungs, möchte jemand von euch?
GWG.
Was ist das denn? Was ist das denn jetzt schon wieder?
Geld, Wäsche, G. Gesetz.
Ha, oh. Geldwäschegesetz.
Geldwäschegesetz, genau.
Okay.
Weil wenn du mehr Geld als diese 9.999 Euro bei der Bank einzahlst, hat die Bank das Recht, dich zu fragen, du hör mal, wo kommt das Geld her? Dann und? Musst du sogar... Und?
Es muss eine Meldung ans Finanzamt machen.
Genau. Und du musst höchstwahrscheinlich auch einen Nachweis erbringen, wo das Geld tatsächlich herkommt. Das heißt, wenn du möglicherweise ein Schließfach irgendwo in einer Bank hast oder zu Hause das Geld eingemauert hast, musst du nachweisen, wenn du das Geld einzahlst, wo kommt's her? Du kannst ja schlecht sagen, kommt aus meiner Mauer von zu Hause, sondern musst dann möglicherweise, wenn es aus dem Autoverkauf ist, dann einen Kaufvertrag vorlegen. Oder wenn es irgendwie eine Schenkung ist, dass du auf deinen Kontoauszügen und auf dem Kontoauszug des Schenkenden nachweist, wo kommt das Geld denn her? Also das ist damit gemeint.
Ja, vor allen Dingen, jetzt schweifen wir schon wieder vom Thema ab, aber ich finde es total spannend, wie viel D-Mark noch im Umlauf ist. Und ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist. Ja, bis vor kurzem.
Bei Nicole halt schon, das ist noch so ein bisschen Nostalgiefaktor. Das war genau, ja die zweite Währung, die sie mitbekommen hat.
Ihr seid ja nicht damit aufgewachsen, ne? Ihr Küken.
Zweite Währung.
Ja, nee, die erste war ein Reichsmark.
Herrschaftszeiten. Aber Sören, wir waren letztens bei einem Imbiss, kannst du dich erinnern, da kann man noch mit deutscher Mark bezahlen.
Ja, stimmt. Und mit deutscher Mark kannst du noch bei C&A bezahlen.
Funktioniert. Ernsthaft? So, ja, jetzt, das führt jetzt aber auch zu weit.
Wir müssen demnächst auf jeden Fall nochmal über das Thema digitaler Euro und Bargeld sprechen. Kevin macht dann so ein Live-Video und zeigt dann, wie er das Geld bei sich in der Klospülung versteckt hat.
Aber dann muss ja, ich ja handwerklich da, also.
Ich wollte gerade sagen, danach, nee, mach das nicht, weil dann kommt die Krankmeldung, weil er sich 5-mal dabei um Finger gekloppt hat.
Stimmt, das muss er ja handwerken. Ja, muss ich wieder.
Na, Rebecca, hier,
komm mal her.
So, Feierabend für heute, Leute.
Nee, jetzt kommt hier.
Oh. Unser Tasterfakt heute. Nur etwa 5-7% aller Immobilienfinanzierungen in Deutschland werden als echte Vollfinanzierung abgeschlossen. Habt ihr das gewusst?
Richtig cool. Ja, wussten wir, natürlich. Und das Ganze oft nicht bei der Hausbank, sondern eher über spezielle Institute.
Haben wir fast beim Fail der Woche ja heute gehört, ne? Gut, das war nicht die Hausbank in deinem Fall, Nicole, aber ja, wie die Hausbank mit so einem kleinen roten S versehen, also die Sparda-Bank. Jetzt haben wir den Teaser der Sparda-Bank mit dem roten S.
Oh. So, ich habe jetzt hier einen wichtigen Zahnarzttermin, ich muss jetzt auch echt los. Also.
Und in der nächsten Folge sprechen wir über ein Thema, was in jeder Finanzierung den Unterschied machen kann. Verbindlichkeit und Rückmeldung. Warum es so wichtig ist, dass alle Beteiligten schnell und klar reagieren und was passieren kann, wenn das nicht der Fall ist. Abonniert uns gerne, liked und kommentiert das Video und wir sehen uns nächstes Mal. Bis dann.
Bis dann. Tschüss. Bis nächste Woche.